Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr öfter auf motorradonline.de unterwegs seid oder unsere Hefte kennt, dann seid ihr wahrscheinlich schon darüber gestolpert. Wir sprechen heute über das A2 Champs Festival, den größten 48 PS Vergleich bei Motorrad, bei dem nicht nur meine Testkollegen im Sattel sitzen, sondern auch Gasttester, Gasttesterinnen mit A2-Führerschein. Wie das lief, welches Motorrad dann zum A2 Champ gekürt wurde und wie die Eindrücke der Gastfahrer waren, all das dürfen nun die Kollegen berichten, die diesen Test auf die Beine gestellt und begleitet haben, nämlich unser Redaktionsleiter Jens Müller-Töllner und Testredakteur Alex Schönecker. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Podcaster und Motorrad-Unterwegs-Redakteur und ich habe den A2-Führerschein ehrlicherweise genauso übersprungen wie den 125er-Führerschein. Deswegen einfach mal die Frage an Alex, so als Einleitung. A2-Motorräder, die sind ja eigentlich auch schon seit Jahren ziemlich im Trend, oder?
Ja, definitiv. Also diese Stufenklasse, diese A2-Klasse mit eben Motorrädern bis 48 PS, ist einfach irgendwie ein sinnvoller Einstieg für junge Menschen in die Zweiradwelt, beziehungsweise ein sinnvoller Aufstieg, ne? Also viele fangen ja mit den 125ern an. Um dann eben nicht von den 125ern mit 15 PS dann direkt hochzusteigen auf die ganz großen offenen Maschinen mit teilweise über 200 PS, gibt es eben noch dann diese A2-Klasse. Und ja, ich finde, das ist ein sehr sinnvoller Weg, da quasi sich langsam an die großen Bikes dann anzunähern. Und ja, A2-Klasse ist sehr beliebt. Es gibt ganz viele Modelle, viele auch, die eben von größeren Motorrädern dann gedrosselt angeboten werden. Was natürlich auch wieder cool ist für junge Leute, die dann ein Motorrad haben, wenn sie dann den Führerschein offen machen, dass sie einfach das Motorrad direkt behalten können, entdrosseln und dann wirklich ein vollwertiges Motorrad mit bis zu 95 PS Leistung haben.
Ja. Also ich habe auch das Gefühl, es ist eben im Vergleich zu den 125ern, die ja immer so, Mittel zum Zweck sind, aber sobald es geht, will man ja eigentlich was Größeres fahren. Und A2-Motorräder sind ja oft, also oft ist ja diese 48 PS, die sie maximal haben dürfen, das ist ja manchmal auch eher Zufall oder eher so, also da gibt's schon durchaus vollwertige Motorräder, die halt einfach nicht mehr Leistung haben. Also das, finde ich, macht's halt auch so spannend, dieses Segment.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst, es sind vollwertige Motorräder, ne? Also 125er sind ja immer so ein bisschen, ja, Leichtkrafträder heißen sie ja auch. Also das sind halt kleine Maschinen, die wiegen nicht viel, aber so richtig erwachsen sind die wenigsten davon. Und in der 48 PS-Klasse, da gibt es dann eben schon Motorräder, die wirklich auch erwachsen sind, die als, ich sage jetzt mal, richtiges Motorrad in Anführungszeichen durchgehen. Und das ist natürlich sehr attraktiv dann.
Ja. Ja, Jens, du machst ja schon seit ein paar Jahren jetzt die 125er Champs und auch den gleichnamigen Podcast. Daher kennen dich ja bestimmt auch einige Hörerinnen und Hörer. Habt ihr das Konzept da jetzt übernommen oder habt ihr das für die 48 PS-Klasse, habt ihr das modifiziert?
Wir haben es ein bisschen modifiziert, aber natürlich erstmal Hallo nach da draußen an die Hörerinnen und Hörer hier der Kurvendiskussion von meiner Seite aus. Wir haben es ein bisschen modifiziert, indem wir gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen mehr Bikes mitnehmen. Wir hatten 10 Modelle am Start und wir haben das quasi komplett einfach als Finale durchgespielt. Also sprich, wir sind 2 Tage mit den jugendlichen TeilnehmerInnen auf Testfahrt gegangen. Und der zweite Tag bestand dann vornehmlich daraus, dass die TeilnehmerInnen dann quasi immer ein Bike nach dem anderen abwählen mussten, bis nachher, welch Wunder, nur noch 2 übrig blieben. Und mit der letzten Wahl war dann klar, wer Zweiter wurde und wer Erster wurde. Also von daher, bei der 125er Champs haben wir quasi noch einmal so eine Gruppenphase, in der wir dann 2 gleiche Bikes einer Kategorie gegenüberstellen, also 2 Naked Bikes, 2 Sportler, 2 Sumos oder Chopper Cruiser, ähnliches oder sowas. Und das haben wir bei den A2 Champs gelassen und haben dann gleich gesagt, hey, wir wollen gleich gucken, welches Bike von vornherein das allerbeste in dieser Klasse bis 48 PS ist und deswegen von vornherein nur Finale, direkter Ausscheidungswettkampf, hart, unerbittlich.
Das war ja dann vermutlich besonders schwierig, da auch ein Testfeld zusammenstellen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Wir haben es uns super einfach gemacht. Wir sind auf die Hersteller zugegangen. Okay. Hab denen einfach eine Mail geschrieben, hab gesagt, hey, wir wollen hier ein neues Konzept, ein neues Format an den Start bringen. A2-Champs, wir laden Gäste dazu ein, zwischen 18 und 20 Jahren. Und die dürfen dann ihr A2-Champ-Motorrad wählen. Also für die Hersteller auch hochattraktiv, weil natürlich das direkt die Zielgruppe natürlich auch dieser Fahrzeuge ist. Und wir haben den Herstellern komplett freie Hand gelassen. Also jeder Hersteller durfte frei entscheiden, welches Motorrad er für diesen Test mitbringen wollte. Zwei klitzekleine Bedingungen gab es nur. Wer dieses Jahr, also 2026, das Ding rockt und am Ende gewinnt, der muss 2027 zur Titelverteidigung wieder antreten. Alle anderen dürfen nicht erneut antreten, müssen ein Jahr Pause machen, damit wir nicht jedes Jahr das gleiche Testfeld am Start haben. Wäre dann ja auch ein bisschen langweilig, wenn wir jedes Jahr die gleiche Story erzählen würden. Es sei denn, es gäbe eine wichtige technische Anpassung, Neuerung, etc., dass man sagen würde, hey, wir haben von einem Jahr auf das andere ein Modell wesentlich überarbeitet, dann würden wir natürlich auch nochmal ein Auge zudrücken. Aber ansonsten würden wir uns natürlich wünschen, wenn das Testfeld im nächsten Jahr dann an neun Stellen anders aussehen.
Okay, was war denn dann letztendlich dabei? Also welche
bunte
Modelle?
Mischung.
Bunte Mischung, einige.
Mit, ja, Alex, hau rein.
Genau, bunte Mischung, ja, wir hatten einige Naked Bikes dabei, zum Beispiel eine Triumph Trident 660, eine Yamaha MT-07, die Honda CB650R mit der E-Clutch übrigens, auch ganz spannendes Motorrad. Eine Aprilia Tuono 4457. Mhm. Genau, das war's im Naked Bike Segment. Dann hatten wir zwei Sportler. Wir hatten eine Suzuki GSX 8R und eine Kawasaki Ninja 650 dabei. Dann hatten wir noch eine Supermoto mit der KTM 93 SMCR. Eine Reise-Enduro, die CF Moto 450 MT. Und zu guter Letzt noch die Bender Dark Flag 500, also einen kleinen Cruiser mit einem V4-Motor.
Ah, das ist ja...
Hast du die Ducati Street Fighter vor zwei Stunden?
Oh, stimmt, die Ducati Street Fighter, die habe ich ganz vergessen. Ja. Natürlich auch mit dabei, Ducati
das
Street Fighter
V2. Das klassische A2-Motorrad halt.
Das klassische A2-Motorrad, genau.
Ja, aber das war ganz cool, weißt du, weil es eben nicht dieses klassische A2-Motorrad ist. Also wenn man ja weiß, die Street Fighter an sich hat 120 PS, und Ducati bietet praktisch von ganz vielen Modellen dieser Klasse mit dem neuen 890er V2 auch A2-Versionen an. Das heißt natürlich, ähnlich wie es bei Kawasaki auch mit der Z900 ist, du kannst das Bike nachher nur auf 95 PS entdrosseln, entkorken. Es ist natürlich auch insgesamt, das ist ein Ducati, das schlägt beim Preis nach oben raus, bei der Ausstattung, beim Flair, beim Aussehen. Also ist schon was ganz Besonderes. Und das haben natürlich die TeilnehmerInnen und Teilnehmer, die wir dieses Jahr dabei haben, ziemlich hart gefeiert, weil das ist natürlich etwas, was sie privat, also keiner von denen fuhr eine Ducati als zwei Motorrad, so viel können wir ja schon mal verraten, und keiner hatte das Bike so direkt auf dem Schirm, ne? Und das ist natürlich auch was, da sind wir natürlich Ducati auch super, super dankbar, dass sie uns so ein tolles Bike für diesen Test zur Verfügung gestellt haben, weil das war garantiert eines der Highlights, die wir dabei hatten, ohne Zweifel.
Mhm. Ja, es ist spannend, dass doch so viele Motorräder jetzt dabei waren, die, ja, also wo ja die Hersteller durchaus auch passendere A2-Motorräder, sage ich mal, im Programm haben. Aber ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber es waren jetzt ja doch einige dabei. Also auch die 650er Hondas zum Beispiel, die jetzt doch eben eher gedrosselte Motorräder sind.
Genau, es ist eine bunte Mischung. Ja. Halt, ne? Also du hast es mal so ein bisschen gemerkt, du hast die einfach kleineren Hubräume wie bei der Aprilia Tuono mit 457, bei der CF Moto mit dem 450er. Da hast du halt gleich Motoren, die halt offen an diese 48 PS maximal herangehen. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, was die Bikes wiegen. Du hast ja diese 0,2 Kilowatt pro Kilogramm, die du erfüllen musst, in Anführungszeichen. Und da liegt die Tuono ja auf einem super, super Niveau. Der Vorteil ist halt einfach, wenn du so ein rein A2-Motor hast, in Anführungszeichen, dass der natürlich leistungsmäßig perfekt auf diese Klasse abgestimmt ist. Also da geht die Leistungskurve, wir kennen ja alle die Leistungsdiagramme schon von dem Test, geht die Leistungskurve wie ein sauberer Strich nach oben halt. Der Motor performt genau da, wo du es erwartest und du kannst das perfekt abrufen. Bei den gedrosselten Versionen ist es so, und da muss man auch mittlerweile sagen, ist die Entwicklung sehr, sehr weit. Ganz alte kennen das ja noch. Es gab früher so Drosselung einfach über einen Gasanschlag und solche Sachen. Das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr. Und die Hersteller haben es alle hinbekommen, dass quasi diese Leistungsanstiege bei den Leistungsdiagrammen, bei der Offenbarung der Leistung auf diese 48 PS hin, eigentlich sich von den offenen Versionen bis zu einem bestimmten Punkt auf der Drehzahlleiter gar nicht unterscheiden. Und dann macht die Leistungskurve meistens so einen Knick nach rechts und verharrt auf diesem 45 bis 48 PS, sage ich einfach mal, bis dann halt der Begrenzer einsetzt. Also von daher, als A2-Fahrer ist das echt eine ziemlich coole Abstimmung. Und du hast natürlich, wie es Alex schon sagte, bei diesen Bikes, die dann eigentlich mehr Hubraum und mehr Leistung hätten, nachher die Option, die für den A-Führerschein dann zu entkorken und dann auch weiterzufahren. Mhm. Weil du natürlich auch eine Aprilia Tonneau 457 weiterfahren kannst, weil kannst Alex und mich fragen, also wir feiern das Motorrad beide hart, es macht total viel Spaß, es ist super, super wendig, also da brauchst du den Flügelschlag eines Zitronenfalters als Kraftaufwand, ja, um irgendwie eine Kurve einzulenken oder sowas, also super geiles Motorrad, ne, so, ohne Zweifel.
Ja. Ja, du hast jetzt schon gesagt, ihr habt die Leistung gemessen, war das, aber du hast auch gesagt, dass ihr dir dann gegeneinander oder dass die Gasttesterin, dass die mit abstimmen oder auswählen durften. Hattet ihr trotzdem, ich sag mal, harte, objektive Testkriterien, wie wir das sonst immer haben bei der 1000-Punkte-Wertung, oder war das eine rein subjektive?
Nee, das war Wertung. Tatsächlich rein subjektiv in dem Fall, weil es eben uns jetzt darum ging, die Gasttester und Gasttesterinnen entscheiden zu lassen. Also wir haben uns da wirklich komplett zurückgehalten, haben die da jetzt auch, ja, wir haben zumindest versucht, sie nicht zu beeinflussen und denen wirklich die Wahl komplett zu überlassen, welches Motorrad sie eben am geilsten finden und welches sie als erstes rauswählen und welches eben bis ins Finale durchgeht.
Mhm. Genau, und das war auch ganz, ganz wichtig, weil wir haben auch so ein bisschen festgestellt, also wenn du sowas als Motorradtester-Sicht mit deinem über Jahrzehnte oder Jahre geeichten Hintern irgendwie beurteilst, dann hast du ganz andere Maßstäbe. Und die Jugendlichen oder die 18- bis 20-Jährigen wählen nach anderen Kriterien. Da spielt dieser Faktor Emotion eine viel, viel höhere Rolle, als wir das in der Punktetabelle oder Ähnlichem überhaupt ausdrücken können, weil da ist ja dieser Faktor überhaupt nicht berücksichtigt, sondern die feiern wirklich so Sachen, die sie irgendwie rocken, die vielleicht, mit denen sie sich ein bisschen auseinandersetzen müssen, die irgendwie einen Charakter haben, Ausstrahlung, ein besonderes Flair. Und das hat man dann bei den Abstimmungsrunden auch zum Teil gemerkt. Alex und ich, und wir hatten noch den Carsten Schwerst, unseren Top-Tester dabei und so weiter, haben dann stellenweise zwar aus unserer Tester- und Erfahrungssicht mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, so, aber hey, das ist ja nicht unser Test, das ist ganz, ganz wichtig. Auch dieses Commitment an alle Hersteller da draußen, es gewinnt nicht das objektiv beste Bike, sondern es gewinnt das Bike oder es kommt das Bike weiter, was einfach das Herz der A2-Zielgruppe gewinnt, also der Jungs und Mädels, die eventuell vor einem Kauf stehen oder sowas, ne? Und das ist dann natürlich stellenweise, man kennt das selbst, wenn man Sachen emotional kauft und nicht funktional oder nach objektiven Kriterien kauft, das sind dann natürlich stellenweise ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, die einen da triggern, und das soll dabei rauskommen, also sprich keine Punktewertung, keine Bewertung nach irgendwas, keine Fahrleistungen, die bilden wir natürlich auch ab, aber die spielen keine Rolle. Keine Verbräuche, keine Preise, sondern die Jungs und Mädels durften einfach so entscheiden, in einer geheimen Wahl, also immer geheim gewählt, wie sie das für richtig gehalten haben, persönlich.
Sagst gerade Preise, manche der Tester und Testerinnen haben schon auch so ein bisschen auf den Preis geguckt. Das fand ich ganz spannend im Vergleich zu den 125er-Champs, denn da hatte ich so die Erfahrung gemacht, dass den Testern und Testerinnen da die Preise tatsächlich relativ egal sind. Also da haben die so gar nicht drauf geachtet. Aber hier hat man jetzt schon ab und zu mal gehört, so ja, Ducati ist schon geil, aber kostet halt echt viel. Ja, und es war dann schon spannend zu sehen, wie da jetzt bei den doch etwas älteren Jugendlichen dann solche Überlegungen doch plötzlich eine Rolle spielen.
Vielleicht liegt es einfach daran, dass du die 125er noch mit dem Support von Eltern, Oma und Opa und so weiter kaufst oder Unterstützung erfährst in dem Bereich, und so als 18- bis 20-Jähriger du wahrscheinlich dann so im Bereich der ersten Ausbildung, Spätabi-Phase, whatever halt unterwegs bin, Studium beginn, und dann irgendwann jemand sagt, so jetzt aber Abnabelungsphase, mein Kind, sieh zu, wie du den Rotz in Anführungszeichen selbst bezahlst. Und da ist natürlich dann schon das Preisschild auch ein Argument, wo das Herz vielleicht ja sagt, aber der Verstand dann nein. Aber wie gesagt, die durften immer selbst wählen. Also von daher.
Aber die Preisspanne ist bestimmt auch viel größer als bei den 125ern, oder? Könnt ihr mir jetzt vorstellen.
Ich habe mit dieser Frage gerechnet, deswegen habe ich schnell mal die Datentabelle.
Die stand aber nicht im Skript.
Die stand nicht im Skript, aber ich wollte mal so gucken. Also wir sind im günstigsten Fall unterwegs bei Nebenrichtung Juni auf, deswegen ja. Aktionspreis CF Moto. Ich weiß nicht, wie lange der noch gültig ist. Die gibt es, Stand dieser Aufzeichnung, für unter 6.000 Euro, 5.999.
Unter 6.000.
Unter 6.000, damit ist das günstigste Bike dieses Vergleichsfeldes. Und man ahnt es schon, wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt, die Ducati, welch Wunder, ist das teuerste Modell dieses Vergleichs gewesen, diese A2-Auseinandersetzung. Die kostet 15.490 Euro.
Puh, okay. Ja, das ist... So hätte ich es mir jetzt ungefähr vorgestellt, was so die Preisspanne angeht. Ja, was ich noch zu der Geschichte vorher sagen wollte, ich kann mir das sehr gut vorstellen, oder ich stelle mir diesen Kontrast auch sehr spannend vor, wie ihr dann wahrscheinlich mit dem Carsten über die Fahrwerksgüte diskutiert habt und für eure Gäste ging es wahrscheinlich eher drum, ja, auf welchem Motorrad fühlt man sich sofort wohl, wenn man sich draufsetzt. Wenn du halt vorher erst ein, zwei Motorräder gefahren bist, dann gehst du ja ganz anders, dann setzt du dich ja ganz anders auf ein neues Motorrad drauf, als jetzt wir jetzt, sage ich mal.
Ja, das hat auf jeden Fall eine riesengroße Rolle gespielt bei den jungen Testern und Testerinnen, weil da halt wirklich so Sachen, wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, Bedienbarkeit spielen da eine ganz große Rolle. Also so Dinge, auf die wir nicht wirklich achten, weil wir gefühlt jeden Tag auf 5 verschiedenen Motorrädern sitzen. Sowas wie, ja, finde ich den Schalthebel sofort oder muss ich da irgendwie ein bisschen rumsuchen? Lässt sich eine Kupplung leicht bedienen, lassen sich vielleicht auch Hebel einstellen und sowas. Wie sitze ich auf dem Ding? Ist das angenehm oder nicht? Wie lenkt es sich? Wie komme ich damit zurecht? Wir hatten ja auch ein Mädel dabei, die war jetzt von der Körpergröße her nicht so die Größte, sage ich mal. Ich glaube 1,60 rum war die. Da spielen dann halt auch so Sachen eine Rolle, wie komme ich mit den Beinen gut nach unten? Kann ich den Ständer, wenn ich das Motorrad unter mir habe, kann ich den Ständer anständig einklappen. Und die hat es super gemacht. Die ist auf allen Motorrädern gefahren, auch auf denen mit wirklich hoher Sitzhöhe. Aber natürlich sind das dann auch Kriterien, die damit eine Rolle spielen.
Ja, dann lass uns doch mal kurz über eure Gasttesterinnen und Tester sprechen, weil ich habe mir gedacht, es gab ja den Aufruf und wie gesagt, zwischen 18 und 20. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt kein Geheimnis, dass das nicht unbedingt unsere Kernleserschaft ist. Mhm. Wie war denn da so die Resonanz? Also
super, ja, super. Also das war ja eine Idee, die wir da geboren haben, die relativ spontan kam. Also wir hatten jetzt keine große Vorplanung, wie wir es im Regelfall bei den 125er Champs haben, sondern wir haben überlegt, hey, das ziehen wir jetzt noch irgendwann roundabout Ende April, Anfang Mai irgendwie durch, wo wir damit rechnen können. Wir müssen ja ein Wochenende nehmen, weil die meisten arbeiten da nicht, dass wir da irgendwie dann das durchsetzen können oder durchführen können und das Wetter einigermaßen mitspielt. By the way, das Wetter war Bombe die ganze Zeit. Und hatten dann relativ kurzfristig einen Aufruf gestartet über unsere Social-Kanäle, also Insta, TikTok, haben es bei uns beim Motorrad-Newsletter gespielt, haben es im Heft, natürlich dann nicht so ganz zielgruppenaffin, gebe ich natürlich zu, haben es natürlich im Heft trotzdem gespielt, haben es auf Motorrad Online veröffentlicht und die Resonanz war mega. Weit über 100 Anfragen trafen bei mir im Mail-Postfach ein, die wir dann alle fein sauberlich sortiert haben und dann war irgendwann Anmeldeschluss und wir mussten auswählen.
Habt ihr es dann ausgewürfelt oder wie?
Ja, genau, also die Sache ist die, das musst du dir auch vorstellen so. Also du machst so eine öffentliche Ausschreibung so, sagst, ey, du bist 18 bis 20 Jahre, also mit 20 Jahren durfte man auch noch teilnehmen, selbst wenn man dann schon den großen Führerschein hatte, aber wir wollten halt, diese Zielgruppe war uns ganz wichtig. Und was soll ich dir sagen? Also von diesen ganzen Bewerbungen, du kennst ja keinen.
Ja.
Also jeder kann dir auch in so eine E-Mail reinschreiben, so, ich bin schon 30.000 Kilometer gefahren mit einer 125er und 40.000 mit einem A2-Bike. Ich habe 10 Sicherheitstrainings gemacht und so weiter. Du kennst ja trotzdem den Charakter nicht. So, du kennst ja keinen einzigen. So, dann hast du über 100 Bewerbungen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, okay, die Bewerbung da war ein bisschen toller, die ein bisschen weniger toll. Auch das sagt ja letztendlich nichts über den Menschen aus, den du nachher auswählst. So, also haben wir nur eine Chance. Geht mit dem Finger über die Liste, beziehungsweise unsere Glücksfee, geht mit dem Finger über die Liste, wir rufen siebenmal Stopp, weil wir haben sieben Plätze gehabt. Und die sieben habe ich dann angeschrieben, gesagt, hey, freut euch, Trommelwirbel, jetzt ist soweit. Ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt weiterhin noch Zeit. Und den anderen über 100 habe ich dann geschrieben, ja, I'm sorry, perhaps next year. So, also, ja, weil, wie gesagt, also alles unbekannte Gesichter. Also ich kann es auch wieder wie bei den 125er-Champs sagen. Ich kenne nie jemanden vorher, der da teilnimmt. So. Und das war jetzt bei den A2-Champs-Festival auch so. Ich weiß nicht, Alex, du kannst auch niemanden, oder?
Ja, streng genommen war ja eine Teilnehmerin schon mal bei den 125er-Champs mit dabei. Also die kannten wir im Prinzip. Aber nee, sonst die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind uns im Vorfeld, wie du sagst, gänzlich unbekannt.
Genau, aber mit der haben wir ja auch keine nähere Verbindung halt. Ne?
Nein,
also das war jetzt ein Zufall, die war bei der ersten Ausgabe dabei, hat jetzt richtig Losglück gehabt, in Anführungszeichen halt, aber ja, das, da fliegen wir jetzt auch nicht irgendwie in stetigen Austausch oder ähnliches halt. Ne? Also was mit ihr jetzt in den letzten 5 Jahren passiert ist, das wussten wir jetzt auch nicht. So. Und von daher, ja, aber wir hatten Glück, das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen. Es war eine mega tolle, richtig homogene Gruppe, 4 Jungs, 3 Mädels, hat perfekt funktioniert und ich glaube, ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen am Samstagabend, als wir dann im Hotel irgendwann dann zumindest die Bar mal geschlossen wurde so, aber ich habe vom Hören sagen dann als Redaktionsoper gehört, dass es noch irgendwie bis knapp 2 Uhr morgens ging oder so, oder?
Ja, so 2:30 ungefähr ging es dann ins Bett. Also ja, es gab noch so einen harten Kern, die da Bock hatten, sich noch bis in die Nacht auszutauschen. War auch sehr schön, war sehr nett. Wie du sagst, also alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren wirklich super drauf, hatten unheimlich viel Spaß an der Sache, sind alle sehr gut gefahren, haben alle auch einen sehr guten Job vor der Kamera gemacht, was für uns ja auch wichtig ist. Ne? Wir produzieren da ja auch für unsere Social-Media-Kanäle, für unseren YouTube-Kanal und so. Und das ist auch so ein Ding, das man halt im Vorfeld nie wirklich einschätzen kann. Sind die Leute vor der Kamera irgendwie, ja, einigermaßen, klingt jetzt blöd, präsentabel. Also können die sich anständig artikulieren vor der Kamera? So. Und da hatten wir, glaube ich, wirklich ein großes Glück, hatten echt fitte Leute dabei und es hat auch uns sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und auch das Fahren stelle ich mir schon eventuell schwierig vor. Also gerade wenn man vielleicht nie, oder wenn man es nicht gewohnt ist, in so einer größeren Gruppe zu fahren oder gerade auch diese, ja, fürs Foto zu fahren, das sind ja auch nochmal ganz andere Anforderungen. Und da weiß man ja auch, also ich kenne das noch aus meiner Praktikantenzeit, so wenn du dann mit Leuten, ja, die schon mit dem Motorradfahren erst neu angefangen haben oder nicht so ganz so fit sind, das kann dann schon echt in Stress ausarten. Aber das
berücksichtigen wir. Das ja, ist ganz ja, wichtig. Wir möchten natürlich, dass alle, also wenn die am Samstagmorgen um 8 Uhr bei uns eintreffen in der Redaktion, da ist allgemeiner Treffpunkt jedes Mal, dann werden hier alle versorgt, es gibt erstmal was zu trinken und so weiter, alle werden abgeholt, es gibt eine kleine Präsentation, damit die ungefähr wissen, wo geht's hin, welche Bikes sind da, die Ansprechpartner werden einfach mal vorgestellt, dass man gleich so ein familiäres Umfeld schafft, will ich mal sagen. Und dann ist uns natürlich auch ganz wichtig, es geht einfach darum, dass die alle Spaß haben. Also es geht hier nicht darum, irgendwie irgendwas zu beweisen oder sowas, sondern wir wollen alle heil ankommen. Wir wollen alle Spaß haben, ganz viele Kurven fahren. Und da hatten wir echt ein super tolles Teilnehmerfeld. Und das Zweite ist, auch was dieses Fotofahren betrifft, gehen wir so weit darauf ein, dass wir viele Sachen einfach so ein bisschen entschärfen, in Anführungszeichen. Also wir haben quasi als Ziel des ersten Tages immer ein Hotel in der Nähe von Tuttlingen. Und wer sich da unten in Richtung Donautal ein bisschen auskennt, der weiß, da ist ja auch Neuhausen ob Eck, wo das Southside Festival stattfindet, also ein guter, großer alter Flugplatz. Und da gucken wir, dass wir da immer praktisch ein bisschen was mieten können von diesem Flugplatz, von dem Gelände. Und da können wir dann quasi, ohne dass wir Probleme haben mit Gegenverkehr oder anderen Sachen, auch 10er-Fotos machen. Also wo alle 10 Bikes mal fahrend zu sehen sind. Das machen wir bei niedrigen Geschwindigkeiten, um keinen zu überfordern. Und mit unserem Fotografen in einem Auto liegend, also gibt es dann auch kein Beef mit irgendwelchen Ordnungswidrigkeiten und Ähnlichem und versuchen das so auf so einen, sag ich mal, gut umsetzbaren Nenner runterzubrechen. Und bei diesen Abwahlfotos ist es dann so, dass wir dann ganz normal, je nachdem wie viele Bikes noch im Testfeld drin waren, gesagt haben, okay, das eine Bike, was abgewählt wurde, fährt entweder und dann stehen die anderen Modelle oder das eine Bike, was abgewählt wurde, steht und die anderen Modelle fahren so in diese Richtung halt. Und auch das haben wir, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt, ohne dass es da irgendwelche Probleme gab. Also von daher spricht zum einen für unser Konzept, also können wir uns selbst auf die Schulter klopfen, aber es spricht zum anderen natürlich auch für die TeilnehmerInnen, die natürlich auch einen super Job gemacht haben.
Jens, du hast vorhin noch erzählt in unserem kurzen Vorgespräch, dass die Jugendlichen, wollte ich jetzt auch wieder sagen, die jungen Erwachsenen,
Teens,
sagen wir,
die Teens,
die Tweens, ja, die haben doch auch noch eine kleine Überraschung bekommen, oder?
Genau, also das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Wir können so ein Event natürlich nicht machen, ohne dass wir ganz starke Partner an unserer Seite haben. Deswegen geht an dieser Stelle da in diese Richtung noch ein ganz großes Dankeschön raus. Das sind natürlich alle Hersteller, die uns Bikes zur Verfügung gestellt haben. Aprilia, Bender, Ducati, KTM, Triumph, Honda, Yamaha, Kawasaki, CF Moto und Suzuki. Daher an euch ganz, 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 ganz lieben Dank. Es sind aber noch zwei Partner aus dem Servicebereich, und zwar die Firma Büse und die Firma FC Moto. Und die Firma Büse hat uns nicht nur supportet bei dem Event, sondern hat auch für alle TeilnehmerInnen ein großes Geschenk dabei gehabt, denn die haben alle eine Kombi von denen bekommen. Und zwar komplett Ausstattungskombi quasi. Handschuhe, Stiefel, Hose und Jacke inklusive Rückenprotektoren, alles von Büse quasi für die TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt, durften sie auch behalten. Und vom FC Moto kamen Helme von den Marken FC Moto und Bogotto. Und da unter anderem auch mit dem aktuellen Clubhelm-Testsieger aus dieser Region. Also von daher auch dahin gehen. Danke, danke für den Support. Das hat uns sehr geholfen. Und die Helme durften natürlich die TeilnehmerInnen auch alle behalten. Also von daher fettes Geschenk und hat für sehr große Begeisterung gesorgt, möchte ich mal sagen. Also mit 20 hätte ich sowas gerne auch mal geschenkt bekommen. Aber
das kann ich mir gut vorstellen. Drin. Dann lasst uns doch mal über die, also wir müssen jetzt nicht alle Platzierungen durchgehen, aber wie hat sich das denn so über den Tag dann ergeben? Haben sich da schon Trends dann abgezeichnet recht früh, oder erzählt doch mal, wie das...
Es gibt eigentlich immer so ein, schon im Vorfeld machen wir Redakteure oder Tester uns ein bisschen Gedanken, ja, welche Motorräder glauben wir denn fliegen als erstes raus?
Ja.
So, und meistens haben wir da relativ klare Favoriten sozusagen und wurden aber in diesem Fall sozusagen Lügen gestraft von den Testern und Testerinnen. Die haben da nämlich ein bisschen andere Vorstellungen gehabt als wir. Also es ist sehr spannend immer zu sehen, was wo rausfliegt. Wir hatten auch eine kleine interne Wette laufen, der Jens, der Moritz und ich. Haben so ab Platz 7 die Motorräder getippt, die eben die jeweiligen Platzierungen dann einfahren. Wir lagen alle nicht wirklich bei vielen richtig. Manche mehr, manche weniger. Aber ja, es ist eine schwierige Sache.
Was ist denn als erstes rausgeflogen?
Ah, das tut mir wirklich in der Seele weh, weil das ist eigentlich so, wenn du das so beurteilen solltest, so komplett unfair oder so, weil, aber es war von Kawasaki die Ninja 650 so. Und
das hätte ich jetzt, also da hätte jetzt
keiner,
der dachte jetzt, die wäre mindestens in den Top 3.
Genau, das ist auch so, wo wir gedacht haben, so, das ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt mal das ganz normal betrachten, es ist jetzt kein Motorrad, das irgendwie mit übermäßiger Sexiness punktet oder sowas oder emotional einfach deinen Bauch kitzelt bis zum geht nicht mehr oder sowas. Aber es ist ein Motorrad, das mit einer Funktionalität punktet, die echt auf super hohem Niveau liegt. So. Also auf das Motorrad, das ist sehr gut zu kleineren Personen, auch der kürzeren Personen, weil du gut mit den Füßen auf den Boden kommst. Es ist super zugänglich, es stellt keine Fragezeichen auf, es funktioniert alles sofort, so wie du es möchtest halt. Es sieht in meinen Augen super schick aus. Also gerade von vorne betrachtet hat es ja so ein bisschen diesen typischen ZX-Look ja auch damit dran, wie es die ganze Sportbaureihe von Kawasaki hat. Also bringt eigentlich alles mit, was es braucht, um so funktional zu begeistern und auch optisch, finde ich, zumindest bei mir alten Sack verfängt. Aber ich habe nicht gewählt. So. Und man kann diesem Motorrad vielleicht zum Teil ein bisschen vorwerfen, dass dieser 180-Grad-Twin jetzt emotional die Herzen nicht sofort erobert. Also er funktioniert halt gut, aber er hat halt keine Highlights in Anführungszeichen, wie das ganze Motorrad vielleicht einfach ein bisschen zu sehr funktional ist und ein bisschen zu wenig so eine Herausforderung darstellt. Aber ja, damit eroberst du einfach Herzen so. Und wenn du frei entscheiden darfst, dann haben die Jugendlichen oder die jugendlichen TeilnehmerInnen haben das so entschieden. Und wir Tester haben auch kurz an uns gezweifelt und wollten eigentlich schnell weg. So, aber es war ja nicht unsere Wahl, sondern es war die Wahl der Zielgruppe, der R2-Crew vor Ort. Und ja, auf Platz 10 ist zu unserem Bedauern, aber so ist es nun mal, die Kawasaki Ninja 650 gelandet.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir schon ein sehr, sehr starkes Konkurrenzfeld, Testfeld quasi hatten. Also irgendeine muss halt auf dem 10. Platz landen. In dem Fall war es jetzt die Kawasaki. Ja, wie Jens schon angedeutet hat, aus unseren Testeraugen so ein kleines bisschen zu Unrecht. Aber ja, was ich glaube, was am Ende vielleicht bei den jungen Testern und Testerinnen so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, ist, dass das Motorrad vielleicht nicht so konsequent ist. Ja, also es sieht ja sportlich aus und es fährt sich ja grundsätzlich auch schön agil, aber allein schon die Sitzposition, die ist eigentlich fast schon Tourer-mäßig. Ja, also man sitzt halt nicht drauf wie auf einem Sportler. Und wie Jens sagt, da gehen dann einfach so ein bisschen auch Emotionen verloren oder die vermisst man eben bei diesem Motorrad. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt dann gewesen, wo die Jugendlichen gesagt haben, das ist uns irgendwie ein bisschen zu langweilig. Funktioniert zwar alles gut, ist alles schön, aber so richtig ist halt weder Fisch noch Fleisch so ein bisschen.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ich habe jetzt für mich selber kurz auch eine Top 3 Theorie.
Du liegst falsch,
sag ich. Aber ich, ja, das wird jetzt noch spannender, aber ich behalte es, glaube ich, mal für mich noch vorerst.
Genau. Aber wir müssen unbedingt über Platz 9 reden, auf jeden Fall. Also Platz 9, weil das ist ganz spannend, liegt nämlich Bender mit einem Cruiser, der Dark Flag 500. So, und das ist ganz spannend. So, Bender haben vielleicht nicht viele auf dem Schirm, chinesische Marke, drängt nach Europa rein, machen tolle Bikes, ungewöhnliche Motorenkonzepte noch und nöcher. Und eines dieser ungewöhnlichen Motorenkonzepte ist auch in dieser Dark Flag drin. Das ist nämlich ein 500er V4. Also ein V4-Motor, komplett Gaga eigentlich, weil es ein super teures Motorenkonzept ist, gerade für die Klasse. Und V4 sowieso, du hast einen Einzelhubraum von 125 Kubikzentimetern. Und das ist vor allen Dingen so interessant, weil wenn man sich so Cruiser eigentlich vorstellt, so wie es wir es erwarten würden, so hast du Hubraum, hast einen satten Schlag von unten, hast dieses Brrrm, so es tritt so an, so nach dem Motto, dieser kurz über Standgasdrehzahl kommt dieser Tritt in den Arsch. So. Und all das bietet dieser V4 überhaupt nicht. Das ist der am höchsten drehende Motor des kompletten Testfeldes. Der dreht bis 11.000. Erst da kommt quasi, zack, der Begrenzer und sagt, bis hierhin.
Die Trident dreht noch ein bisschen höher, aber ja.
Ja, aber das ist so in dem Bereich. Und, das Spannende ist, er hat gute Leistung auch oben raus, so, das ist eigentlich total top, aber auch erst ganz spät im Drehzahlband. Und das andere ist so, er hat überhaupt gar keinen Drehmoment. Also, wo die anderen sich so gerade die Hubraumstärkeren so zwischen 60 und 70 Newtonmetern bewegen, so, liegt das Ding auf unterstem Niveau so um 40 meistens rum. Und da kommt überhaupt nichts. Also, du musst dieses Cruiser-Ding ausquetschen ohne Ende. Ohne Ende. Dazu gibt es ein Luftfahrwerk, das hört sich total spannend an. Wer ganz alt und gut informiert ist, weiß ja, dass KTM und die KTM Enduros zum Teil Luftgabeln haben und ganz früher ja bei BMW mal mit den HP-Modellen bei der HP2 Enduro auch so ein Luftfederbein drin war. Und die haben jetzt auch zwei Luftfederbeine hinten drin, elektronisch angesteuert. Das Federbein fährt automatisch im Stand immer runter auf die tiefste Einstellung, was dich im Stand immer total nervös macht, weil du klappst den Seitenständer aus und gehst weg und einmal fährt das Motorrad noch weiter runter. Das heißt, es stellt sich automatisch aufrechter und du hast dann immer die Angst, es kippt gleich um. Also so, und du bist ja eh schon tief. Also das Ding hat eine Sitzhöhe von, ich schau mal schnell nach, 670 Millimetern. Also hängst du eh quasi über dem Boden. Ne? So, und dann kannst du das beim Fahren in die mittlere Stellung fahren, automatisch so, oder nach ganz oben. Wenn du es aber nach ganz oben stellst, dann pumpt das System, die Federbeine so knackenhart voll, als ob du auf so einem alten Rennrad mit 10 Bar sitzt oder so, da kommt gar kein Schlag mehr durch, sondern das tritt nur noch ins Kreuz. Und wenn da mal ein Schlag durchkommt, hast du aber gar keine Zugstufendämpfung. Also das federt dann so quasi wie so eine Kugelschreiberfeder. Ding, 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 ding. Und du triffst gar keine Linie mehr. Funktional würden Alex und ich wieder sagen, geht so. Da ist bestimmt noch ganz viel Luft und Potenzial nach oben. Vom Erlebnisfaktor aber für die Jugendlichen gleich so viel mehr wert als eine gute Kawasaki, ja, dass die Jugendlichen gesagt haben, nee, die wählen wir auf Platz 9 erst raus.
Und natürlich krasser Sound, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Also ja, das Ding schreit.
Schreit und röhrt wie verrückt. Das ist echt Wahnsinn. Also wenn man da mal den Gashahn komplett aufdreht, dann geht da irgendwo eine Klappe auf und dann brüllt dieses Ding da hinten raus wie sonst nur was. Und gerade auch Sound spielt bei den jungen Testern und Testerinnen tatsächlich eine ganz große Rolle. Also ich weiß noch, wir standen dann bei einer Abwahl, weiß nicht mehr welches war, und konnten sich alle nicht so wirklich entscheiden, welches soll als nächstes rausfliegen. Und dann mussten wir da unbedingt noch einen Soundcheck machen. Also wir wollten dann von jedem Motorrad nochmal hier einmal Motor an, kurzes Drehzahlband durch und mal anhören, wie die Dinger eben klingen. Deswegen aber auch ein Faktor, der sehr für die Bänder gesprochen hat in dem Fall.
Also okay. Ja, die hätte ich jetzt eigentlich vermutet, wäre so Platz 10, weil ich jetzt gedacht hätte, so Cruiser, vielleicht eher nicht so cool in dem Alter, aber es ist ja auch eigentlich überhaupt kein, also für einen Cruiser ganz schön, ja, eigenartig irgendwie. Also nicht mir das so
total anhört. Also auch einer der Tester meinte auch so, der Motor ist ja eigentlich schon ganz geil, nur halt in dem Bike verkehrt. Also wenn Bender den irgendwie in einen anderen Rahmen stecken würde, vielleicht irgendwie ein Naked Bike oder so gar einen Sportler, dann meinte er, könnte das ein Kassenschlager werden.
Okay.
Aber man muss festhalten, du kriegst bei Bender das meiste Material fürs Geld, also 9.000 Euro, und du kriegst 261 Kilogramm vollgetankt. Also von daher,
ja.
Da liegt sie auf jeden Fall auch ganz weit vorne.
Okay.
Mal ganz andere Preis-Leistungs-Note sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Platz, dann gehen wir sie doch alle schnell durch. Was war dann auf Platz 8?
Auf Platz 8, für mich oder eigentlich für uns beide, Jens, so ein bisschen überraschend, du hast es ja schon angesprochen, Aprilia Tuono 457. Eigentlich ein Motorrad, das wir beide total mögen, weil es unfassbar handlich ist. Das reizt quasi dieses Leistungsgewicht oder dieses Verhältnis von Leistung zu Gewicht in der A2-Klasse voll aus. Hat 48 PS und wiegt, glaube ich, 175 Kilogramm vollgetankt.
Genau.
Jens, perfekt. Korrigier mich. Ja, 175. Nee, das ist also quasi so das Minimum an Gewicht, was man haben kann. Und das merkt man diesem Motorrad auch an. Das, wie gesagt, fährt sich wunderbar handlich durch die Kurven. Das ist fast wie, als sitzt man auf einem Fahrrad. Und dazu einen mit 48 PS durchaus kraftvoller, schöner Motor, der gut Gas annimmt, der schön hochdreht und mit dem man auf der Landstraße eigentlich bestens bedient ist. Also ich durfte dieses Motorrad damals bei der Präsentation fahren und ich habe mir nur gedacht, also mehr Motorrad braucht auf der Landstraße wirklich niemand. Und umso überraschender war es dann für uns, dass dieses Motorrad eben auf Platz 8 schon rausgeflogen ist.
Genau, was vielleicht ein bisschen daran lag, so hat natürlich diesen Hubraumnachteil mit 457 Kubikzentimetern, also da merkst du halt schon so bei anderen Bikes, wir kommen noch auf die Vorplatzierten und wir wissen jetzt ja auch, dass die Ducati zum Beispiel davor liegt und die hat einen 890er Motor und trotz der Drosselung hat der natürlich einen ganz anderen Wumms von unten halt. Mhm. Also das ist natürlich schon ein Argument. Und die Aprilia ist dann so, also wenn man sie halt dann forsch bewegt, das ist vollkommen cool, da liegt sie auch super, geht dann vielleicht ein bisschen härter ans Gas und so weiter, hat vielleicht nicht diesen, sag ich mal, oft bei Japanern beobachteten Feinschliff, was diese ganzen Tugenden betrifft, und ist eher so ein, sag ich mal, so ein Fahrzeug für den Sonntagmorgen, so, wenn man so möchte halt, weißt du, also so, das ist halt, wenn du nur so mitschwimmst oder einfach nur so touren möchtest, vielleicht nicht die perfekte Wahl, weil der Motor braucht natürlich auch immer ein bisschen Feuer, weil er diesen geringeren Hubraum hat, aber für diese sehr spaßigen 5 Minuten an einem Sonntagmorgen mit großer Schräglage und einfach mal so ein Ding wie eine reife Zitrone oder sowas ausquetschen, das ist dann schon also ein Freudenfeuer. Mhm. Also, und es passt doch ergonomisch so. Ich meine, ich bin 2 Meter und das Ding ist zwar super lütt und so weiter, also die kurzen kamen auch alle super damit zurecht. Und du musst dich zwar im ersten Moment so ein bisschen unter den Tankflanken so zurechtfinden mit den Knien, aber wenn du das gepackt hast, dann ist das, also wirklich dieses Spielzeughafte ist dann für uns Tester so einfach was super Faszinierendes, wo wir denken, ey, das ist total geil. Also das fährt wie von selbst quasi, ne? So, und ich kann aber natürlich auch gleichzeitig verstehen, dass das für die TeilnehmerInnen, die wir dabei hatten, halt dann nicht so ganz hoch gewertet wurden. Aber ja, wie Alex schon sagte, wir hatten, die Mischung war insgesamt super hoch attraktiv. ohne Zweifel, die wir dabei hatten, so. Und irgendwann muss man halt ein Bike abwählen und deswegen die Aprilia auf Platz 8. Aber auch da blutet so ein bisschen unser Herz, müssen wir zugeben. Aber wir sind ja, ist ja nicht unser Herz, das im Standort, okay, ne? Also von daher.
Okay, ich merke schon, das zieht sich jetzt, glaube ich, durch. Sollen wir vielleicht das doch ein bisschen abkürzen und zu den Top 3 noch kommen?
Wir können ja noch schnell verraten. Also CF Moto auf Platz 7, oder
geht's mal durch,
sehr speziell, genau. Stollenreifen und so weiter, Motor sehr kurz übersetzt, hat auch nicht jedem gefallen, funktioniert aber auch hervorragend. Auf Platz 6 die Honda mit dem E-Clutch, mit der E-Clutch-Kupplung, CB650R mit ihrem Vierzylinder. Spannendes Konzept, so, aber der braucht natürlich auch richtig Drehzahl, um vorwärts zu gehen, und relativ schwer, das Fahrzeug. Auf Platz 5 wäre sowas wie einer meiner ganz großen Favoriten gewesen, nämlich von Suzuki die GSX-8R. Auch ein Motorrad, was mega gut funktioniert, was eigentlich viel Hubraum hat für die Klasse, was ein Fahrwerk hat, was Bombe liegt und so weiter. Vielleicht von der Optik her natürlich kein Italo-Flair oder sowas halt, aber das Ding macht eigentlich auch nichts verkehrt. Trotzdem Platz 5. Dann kommen wir zu Platz 4. Das wäre, sage ich jetzt auch mal, mein persönlicher Favorit gewesen, weil ich dieses Fahrzeug seit Anbeginn aller Zeiten massiv feiere. Das ist nämlich die MT-07 von Yamaha mit dem weiterhin grandiosen CP2-Motor. Also ich weiß gar nicht, was ich alles vermisst hätte, jetzt diesen Motor nicht gegeben. Also finde den mega. Mittlerweile ist das Fahrzeug relativ straff geworden, muss man auch zugeben. Früher war es sehr, sehr kommod abgestimmt und komfortabel. Mittlerweile ist die Abstimmung der Dämpfer, gerade des Federbeins, eher so auf der straff-harten Seite. Aber immer noch super zugänglich. Wahnsinnig von Yamaha gepimpt worden für diesen Event. Trotzdem, ich weiß nicht, warum. Hast du eine Idee, Alex? Warum nur Platz 4? Ich habe keine Ahnung.
Ich kann es mir eigentlich nur mit dem, ja, wie schon angesprochen, mit dem starken Konkurrenzumfeld erklären. Ja. Weil, ja, wie du sagst, das ist ein wirklich hervorragendes Motorrad, das ich auch definitiv mindestens in den Top 3 gesehen hätte.
Haben wir ja auch. Du hast ja schon unsere interne Abstimmung angesprochen.
Ja, genau.
Richtig, ja. Also wir lagen, das betrifft alle daneben.
Das ist korrekt, ja. Und die Yamaha haben wir alle irgendwie ein bisschen weiter vorne gesehen. Aber ja, am Ende ist es halt wie so oft einfach irgendwie die Emotion, die dann entscheidet. Und da gab es dann eben ja drei andere Motorräder, die offensichtlich das Herz der jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehr getroffen haben. Ja, was man noch auch noch generell dazu sagen muss zu den Wahlen. Bei den 125er Champs hatten wir relativ oft auch recht eindeutige Wahlen. Ne? Also da waren sich die Tester und Testerinnen oft sehr einig. Mhm. Hier jetzt bei den A2-Champs fand ich es ganz interessant zu sehen, dass es häufig sehr knapp ausgefallen ist. Also es kam nicht selten auf die letzte Stimme an, welches Motorrad dann tatsächlich rausfliegt.
Genau, das ist ja der Grund, warum wir eine ungerade Zahl an TeilnehmerInnen dabei haben. Also um prinzipiell, wenn zwei Bikes bei einer Abwahl als Favoriten ausgemacht werden, dass man da immer halt zumindest eine eindeutige Stimmvergabe hinbekommt. Es gibt natürlich Ausnahmen so, wenn 7 TesterInnen 7 verschiedene Bikes wählen würden, dann hätten wir natürlich auch die Pattsituation. Und natürlich bei dem Faktor 3-3-1 oder sowas halt, aber wir hatten hier jetzt wirklich ganz oft den Faktor 2-2-3. Also, dass wirklich eine einzige Stimme aus diesem 7er-Feld dazu geführt hat, dass ein Bike an einer bestimmten Stelle abgewählt wurde. Das sind 10 sehr, sehr gute Motorräder, die alle richtig Spaß gemacht haben. Und ja, manchmal hat es einfach an einer einzigen Stimme gelegen.
Ja. Okay, dann Platz 4.
Und das war, wie gesagt, Yamaha.
Wir sind schon bei den Top 3. Wir wollten ja beschleunigen.
Ja, ja, okay. Soll ich davor noch meinen Tipp abgeben?
Ja, mach doch
mal. Also eine ist schon rausgeflogen, die Aprilia 457, hatte ich jetzt vermutet. Ich tippe noch drauf, dass die KTM 390 irgendwo da dabei ist. Und weil ihr das schon so angekündigt habt, vermute ich, dass die Ducati Street Fighter irgendwo auf dem Podium stehen wird.
Ja, aber die musst du jetzt ja sagen. Wir haben ja jetzt schon 7 Bikes verraten. Also du kannst
ja, aber ich hab das hier vorne aufgeschrieben. Ah.
Das sagst du jetzt
das,
so. Das steht in richtig gutem Licht da.
Also hast du denn auch eine Reihenfolge für die Top 3?
Genau, das ist ja viel interessanter.
Ja gut, wenn ich mich so... Na egal, dann sage ich es jetzt so, wie ich es aufgeschrieben habe, vorhin schon. Auf Platz 1 die 390er KTM. Und auf Platz 2 hätte ich die Ducati Street Fighter gesehen.
Und auf Platz 3 dann
die? Naja, die Aprilia, aber die ist ja auf Platz 8, glaube ich, gelandet.
Also wenn es für jeden richtigen Platz, den du nennen würdest, einen Punkt gäbe, so haben das nämlich Alex, Moritz und ich gespielt, dann hättest du jetzt 0 Punkte.
Naja, okay.
So,
also aber Bender hätte ich auf Platz 10 getippt und es war dann Platz 9. Also, naja, egal, genau. Knapp daneben ist auch vorbei.
Ja, genau, gab okay. Dann bei unserer Abstimmung halt auch 0 Punkte. Deswegen also waren wir genauso erfolgreich wie du in vielen Fällen.
Okay.
Nee, Platz 3, ganz, ganz spannend. Ducati, Street Fighter V2.
Mhm. Okay.
Total tolles Motorrad, total faszinierend, emotional eine Bombe, aber. Und das haben dann die Jugendlichen vielleicht auch so ein bisschen gemerkt, auch so ein Motorrad für die speziellen 5 Minuten. Also das ist auch, man muss schon sagen, mit dem neuen V2, dem 890er, ist Ducati komplett den richtigen Schritt gegangen, in die richtige Richtung. Er ist viel handsamer, viel umgänglicher als der alte, über 900 Kubik große Raubatz und so weiter. Aber im Reigen dieser A2-Bikes ist es immer noch ein Motorrad, das beim Fahren doch die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt. Das macht durchaus Spaß, aber es ist kein Motorrad, das du sozusagen dir in den ersten 5 bis 10 Metern komplett erschlossen hast, sondern du brauchst ja ein bisschen länger, du musst dich ein bisschen mehr drauf einstellen. Es ist trotz dessen, dass es halt ein Naked-Bike ist, mit einer Sitzhöhe von 840 mm relativ hoch, so, also man hockt hoch drauf oder hoch auf dem Motorrad, kann alles super Performance, geile Bremse, geiler Motor, richtig viel Druck von unten, aber wenn man sich überlegt, was noch da ist, die 390er SMCR und die Trident 660, dann doch das Motorrad, das von den dreien vielleicht, ich will nicht sagen, am schwierigsten zu fahren ist, aber den meisten Einsatz des im Sattel sitzenden Piloten einfordert.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja. Aber ich finde auch trotzdem ein geiles Bike. So.
Ja, absolut. Also es wäre tatsächlich, jetzt darf ich es ja verraten, also die Ducati wäre bei mir, glaube ich, auf der 1. Ich finde das Motorrad einfach richtig klasse, auch in der 48 PS Version. Wie du schon gesagt hast, wirklich charaktervoller, starker Motor, der trotzdem ja zugänglicher ist als eben bei der Vorgängerin. Und ja, gut, ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Fahrerfahrung als die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Insofern mag ich das, dass das Motorrad mich so ein kleines bisschen fordert, dass ich da ein bisschen mehr arbeiten muss, um damit flott zu sein, um damit wirklich Spaß zu haben, als jetzt die wirklich sehr zugänglichen Konkurrentinnen, wie jetzt zum Beispiel eine Yamaha MT-07, wo man sich ja draufsetzt und wohlfühlt im Prinzip, ohne da groß nachdenken zu müssen.
Ja, aber man muss ja trotzdem festhalten, die Ducati hat es ja bis auf Platz 3 geschafft, ne?
Also
es ist ja schon, also hätte ich jetzt so nicht erwartet, weil aber ich lag ja sowieso ganz oft falsch, also von daher, was zählt schon meine Erwartung, ne?
Das hat mir dann tatsächlich den Sieg in unserer kleinen internen Wette verbracht, dass ich die Ducati auf Platz 3 getippt habe.
Okay,
okay. Genau, die KTM 390 SMCR auf Platz 2. Und das ist auch eine Sache, die, muss ich auch zugeben, habe ich so gar nicht erwartet, vor allen Dingen vor dem Hintergrund. Wir hatten ja die erwähnte Julia dabei, die ja schon bei den 125er Champs auch mit am Start war. Und die fährt privat einen 96 SMCR als A2 Drosselbike. Und kam dann nach den ersten Metern mit der 390er, weil sie wollte natürlich jetzt mal direkt mit der 390er starten, so nach dem Motto, mal gucken, was die kleine Schwester des großen Einzylinder-Aushängeschildes von KTM so kann. Und war so ein bisschen, ich möchte mal sagen, enttäuscht. So, weil irgendwie, ja, kein Druck und so und da fehlt halt irgendwie was, ne? Und ich habe immer gesagt, also ich habe ja damals den Top-Test sogar zu dem Bike gemacht und das funktioniert schon ziemlich gut. So, es ist natürlich auch längst nicht so rappelig wie die große halt. Es hat natürlich weniger Leistung, klar, aber der Motor läuft für einen Einzylinder schön geschmeidig und du fährst das Ding, sage ich mal, ähnlich wie die Aprilia, nur ein bisschen erwachsener und da du halt noch aufrechter sitzt mit toller Spielübersicht und fast fahrradgleich. Also das ist echt ein Motorrad. Wir hatten jetzt gar nicht so diesen typischen Sumo-Jünger bei uns im Testfeld, außer jetzt Julia in Anführungszeichen. Alle anderen sind andere Bikes gefahren, also keine Supermotos. Aber trotzdem hat dieses Konzept verfangen, weil es einfach ein Gute-Laune-Konzept ist, glaube ich. Weil es richtig Spaß macht so. Und kein Windschutz, nix. Die Sitzbank, würde ich jetzt auch sagen, damit fährst du jetzt auch keine 3 Stunden am Stück. So, aber trotzdem haben sich nachher alle auf dieses Bike mit einigen können. Und das fand ich dann schon eine kleine Überraschung.
Ja, auf jeden Fall. Es war auch spannend zu sehen. Also die KTM kam eigentlich in den Abwahlen davor, ich glaube, gar nicht oder wenn nur sehr vereinzelt vor. Also die hat es relativ lange geschafft, so ein bisschen
unterm Radar
so ein bisschen mitzuschwimmen. Ne? Und ja, wie du sagst, Jens, einfach ein super spaßiges Motorrad. Und wir sind da ja auch wirklich sehr schöne, kurvige Strecken gefahren, geführt von unserem Top-Tester Carsten Schwers, der sich da unten natürlich bestens auskennt. Und da jede Kurve im Prinzip beim Namen kennt. Und gerade dort, gerade in diesen sehr kurvigen Straßen da ums Donautal herum, da macht sowas natürlich unheimlich viel Spaß, mit so einer leichten Supermoto da um die Kurven zu flitzen. Es ist super einfach, damit Spaß zu haben. Es ist super einfach, das um die Kurven zu schmeißen, sozusagen. Und deswegen ist die KTM da, glaube ich, auf Platz 2 gelandet.
Ja. Und auf Platz 1 dann die Triumph.
Genau.
Auch überraschend, weil es ja auch eher, also ja, da hätte ich jetzt auch eine MT-07 oder eine Suzuki oder auch die Kawasaki. Also ich hätte sehr viele Naked Bikes, deutlich, ihr wahrscheinlich auch, deutlich weiter vorne gesehen. Und die Trident, ich meine, das ist jetzt kein designiertes Retro-Bike, aber doch so ein bisschen so in die Richtung. Und dass das dann, also wird auch noch andere Faktoren gehabt haben, aber ja, fand ich jetzt überraschend. Also
man muss, glaube ich, dazu sagen, die Trident 660 hat ja jetzt vor kurzem erst ein Update erfahren. Also Triumph hat da noch ein bisschen Hand angelegt, hat da hier und da ein bisschen die Stellschrauben angezogen. Und dadurch ist das Motorrad im Vergleich zur Vorgängerin zum einen ein bisschen moderner geworden, auch was den Look angeht. Es ist natürlich immer noch so mit dem Rundscheinwerfer so ein bisschen auf Retro gemacht, aber es sieht jetzt doch ein Tick moderner aus als noch davor. Und es fährt sich auch agiler. Also die Trident davor, die war immer so ein kleines bisschen störrisch. Die musste man so ein bisschen in Schräglage zwingen. Zu viel gesagt, aber ja, die musste so ein bisschen überzeugt werden davon. Und jetzt die neue Trident, die macht das deutlich besser. Die fällt wirklich schön agil in die Kurven, fährt super neutral. Und das spendet, glaube ich, sehr viel Vertrauen, gerade eben auch für Fahrer und Fahrerinnen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben. Und das ist, denke ich, ein sehr großer Pluspunkt, warum dann eben die Trident auch sich hier den Sieg holen konnte.
Du hast halt diesen maximal überzeugenden Motor, finde ich. Also ja, der 660er Dreizylinder, das ist einfach eine Bank. Also du hast einfach diese Drehfreude, die man von Vierzylindern kennt. Sprich, oben raus hast du diesen Punch nochmal raus. Der Alex hat es ja vorhin auch schon gesagt, kein Modell dreht höher als dieses Fahrzeug. Also spricht auf eine sehr gute A2-Abstimmung. Und du hast dann trotzdem halt immer noch mehr, immer noch so ein bisschen Charakter auch drin, in Anführungszeichen. Also du bist nicht so vielleicht ein bisschen ruppiger unterwegs wie ein Zweizylinder oder ein Dreizylinder und ein Einzylinder, drehst aber auch nicht so gleichförmig monoton wie ein Vierzylinder. Und das macht, glaube ich, diesen Motor einfach aus, dass man da so in Sachen Leistung und Drehmoment einen sehr guten Mittelweg gefunden hat, der einfach viele Anforderungen abdeckt und das Ganze halt einfach auch in ein Paket zusammengepackt hat, das dir sofort die Hand reicht. So, also die Trident ist ja auch so ein Motorrad. Du hast ein, wie du vorhin schon sagst, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Modern Classic Look, weil das wäre übertrieben, aber so ein bisschen im Yesterday verorteten Ansatz, sage ich mal, ja, ohne dass die jetzt, glaube ich, da super großen Wert drauf gelegt hätten, sondern sieht einfach schick aus. So, darauf würde ich mich mal einigen. Und die ist ja nicht mal besonders leicht oder ähnliches halt, ne? Also es ist einfach so, aber das Gesamtpaket ist sehr, sehr gelungen. Also da hat Triumph, glaube ich, insgesamt auch als offene Version mit 95 PS und dann als A2-Motorrad einen richtigen Wirkungstreffer in der Branche gesetzt halt, weil dieser 660er, das ist einfach eine sehr, sehr ideale Motorisierung für diese Klasse und das merkt man diesem Gesamtfahrzeug auch an, ne? Also das kann richtig viel, es überfordert dich nirgendwo, aber es liefert auch so ein bisschen emotionalen Kick und das ist, glaube ich, diese Melange, die es braucht, um sich dann ganz nach vorne zu schieben oder, um es wie bei der KTM zu sagen, um lange bei diesen Abstimmungsrunden unterm Radar zu laufen, weil man einfach gar nicht so in den Fokus gerückt ist und dann am Ende einfach eiskalt zuzuschlagen.
Ja, Alex, das wird bestimmt auch nächstes Jahr dann wieder spannend, oder? Wenn ihr das dann gut mit dem mit dem jetzigen Sieger, aber dann mit einem vielleicht ganz anderen Testfeld. Also wird bestimmt auch wieder spannend, wie da so die
Platzierungen. Auf jeden Fall. Sehen. Also ich bin jetzt schon gespannt, welche Motorräder die Hersteller dann ins Rennen schicken werden, welche Modelle wir dann da testen dürfen, 2 Tage lang zusammen mit den dann wahrscheinlich auch wieder 7 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, jetzt schon. Und bin gespannt, ob dann die Triumph die Titelverteidigung angehen kann, ob ihr das gelingt oder ob vielleicht ein anderes Modell sich die Krone schnappt.
Ja, kleine Schlussfrage noch von mir. Was ist denn euer, ich meine, es ist jetzt für euch nicht wirklich das Thema, aber Jens, du hast es gesagt, gerade wenn es vielleicht auch um eine Empfehlung geht oder so, was ist denn euer aktueller A2-Favorit?
Also da würde ich einfach sofort aus dem Bauch heraus zur GSX-8 tendieren von Suzuki. Also egal, welche Bauform du da nimmst, ob du jetzt die T- und TT-Modelle nimmst, diese klassisch angehauchten DR oder DS, also den Sport oder das Naked Bike oder so. Wir haben ja das Naked Bike bei uns auch im Dauertest und jedes Mal, wenn ich mich da drauf setze, denke ich, Alter, Motorrad fahren kann so einfach sein. Das ist einfach, also das ist ja so eine Entwicklung, die du so als, sag ich mal, Tester so ein bisschen mitmachst, so. Wenn du ganz lange fährst und vergleichst und dein Hintern immer wieder auf ein anderes Motorrad draufhiebst, dann freust du dich ja immer, wenn ein Motorrad dir einfach die Arme ausstreckt, dich entgegennimmt und mit einem warmen Händedruck begrüßt und sagt, hey, pass auf, du setzt dich hier drauf und bist mein Freund und alles funktioniert so, wie du das in deinem Kopf irgendwie ausmalst und dann fährst du die ersten Meter und es geht vielleicht sogar noch einfacher als gedacht. Mhm. So. Und solche Motorräder feiere ich total. So, also es gibt natürlich Fahrzeuge, wie gesagt, mit Charakter und so weiter, auch so eine, und da gehört natürlich auch noch so ein Ducati Street Fighter V2 dazu, ne? Also das ist jetzt kein unfahrbares Ding, es braucht nur ein bisschen mehr Auseinandersetzung. So. Aber wenn du mich jetzt so nach persönlichem Favorit fragst in diesem Reigen, ich persönlich finde die GSX-8 Modelle von Suzuki bockstark und das wäre auch so ein Ding, wenn ich nicht schon eine volle Garage hätte, dann zwar nicht als A2-Modell, aber dann wäre das auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, hey, wenn nur noch ein Motorrad oder so weiter oder ich irgendwie was bräuchte, so für Alltag und Spaß, ganz alleine, dann wäre das eine ganz heiße Wahl auf jeden Fall. Mhm.
Ja, ich habe ja eigentlich die Ducati schon so als meinen Favoriten jetzt hier in dem Testfeld auserkoren. Sehe die aber jetzt gar nicht unbedingt so als A2-Bike. Also wenn ich mir eine holen würde, dann würde ich mir natürlich die offene holen mit den 120 PS, die sie dann hat. Deswegen nehme ich die da jetzt mal so ein bisschen raus. Und damit ich nicht auch wie Jens GSX-8 sage, wäre jetzt meine Favoritin und meine Empfehlung für ein wirklich schönes A2-Bike, die Aprilia Tuono 457, einfach weil sie eben so wunderbar leicht handelt, weil sie schön neutral fährt, weil sie wirklich ein unkompliziertes Motorrad ist, das sich ganz einfach bewegen lässt und dabei aber also richtig viel Spaß bietet und vor allem auch die Möglichkeit, mit diesem Motorrad zu wachsen. Also du kannst das als Anfängermotorrad, als Einsteigermotorrad in die A2-Klasse definitiv nehmen und hast damit ab den ersten Metern richtig viel Freude. Aber du kannst damit auch wirklich dein Fahrkönnen verbessern, kannst daran wachsen und kannst damit lange, lange Spaß haben. Auch wenn sie in Anführungszeichen nur 48 PS hat, ist das ein Motorrad, wo man schon auch dann ein bisschen was können muss, wenn man es wirklich ausreizen möchte. Mhm.
Ja,
ich glaube, ja auch für alle Sportlerfreunde auch als RS 457.
Richtig.
Also da genau. Macht es natürlich nicht minder Spaß.
Ja, ich bin auch nochmal gespannt, Test ist es ja nicht in dem Sinne, aber die ganze Geschichte nochmal zu lesen, weil aktuell, ich habe letztens schon ein paar Bilder gesehen, aber Layout steht ja gerade so parallel, während wir das aufnehmen, glaube ich. Aber ihr könnt das alles dann auch nochmal in den Motorradausgaben 13 und 14 2026 nachlesen, richtig?
Genau, da bist du vollkommen korrekt unterwegs, Ausgabe 13 und 14. 13 ist dann quasi die Vorentscheidung bis Platz 7, 14 ist das Finale. Natürlich nochmal mit ganz vielen Eindrücken auch der TesterInnen, die wir dabei hatten, also ganz vielen Zitaten und so, weil das war ja nicht unsere Entscheidung. Wer aber schon alles vorab haben möchte, kann parallel zu Motorradheft 13 auch unseren aktuellen Kaufratgeber kaufen, der nämlich im gleichen Datum, dem 5. Juni 2026 erscheint und dem Kaufratgeber, surprise, surprise, ist der komplette Test schon drin. Ich meine, wir haben jetzt ja schon das Ergebnis verraten, von daher gibt es ja für alle Hörerinnen der Kurvendiskussion keine Überraschung. Aber wer das alles auf einmal erleben möchte, von vorne bis hinten, vom Platz 10 bis Platz 1 bis zur Trident, der kann auch zum Kaufratgeber greifen. Da ist dann auch das letztjährige 125er Champs Event drin und noch ganz viele andere A2 und 125er Geschichten. Auch der Klapphelm-Test, der günstige mit den Klapphelmen, die wir von FC Moto bekommen haben, ist mit dabei. Also von daher runde Sache für alle, die richtig neugierig auf das A2 Champs Festival 2026 sind.
Ja, zumal der Podcast ja auch erst erscheint am 19.06. Insofern
okay.
Haben wir jetzt hier gar nichts verraten, was nicht schon zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das hört, der Podcast-Klassiker, ist das schon alles, alles veröffentlicht. Naja. Okay, ich werde auch nochmal versuchen, die Artikel in den entsprechenden Beitrag auf motorradonline.de einzubinden. Das heißt, wenn ihr Motorrad Plus Abonnenten seid, dann könnt ihr das an dieser Stelle auch nochmal euch als PDF anschauen, runterladen, wie auch immer.
Und ihr könnt natürlich auch parallel bei YouTube vorbeischauen. Da wird es natürlich auch noch einen super tollen filmischen Beitrag zu diesem Thema geben, inklusive ganz vielen Originaleindrücken der TesterInnen. Ganz vielen tollen Bildern. Wir hatten das beste Aufnahmeteam der Welt dabei, in Anführungszeichen. Das muss mega werden. Wir kennen den Film noch nicht, aber ich sage jetzt mal, Scorsese, Petersen und wie sie alle heißen, die können einpacken. Ich verspreche es euch.
Ja, okay. Wenn du die Messlatte da mal nicht bist, ja nach oben. Was macht ihr denn dann nächstes Jahr? Also
nächstes Jahr, gucken wir, geben wir uns dann quasi in Avantgarde oder sowas halt.
Ach so, also da drehen wir dann auf IMAX.
Genau.
Oder okay. 3D, High Frame Rate, da packen wir die ganz großen Sachen.
Genau, und Carsten springt mit allen Bikes irgendwo im Donautal von der Klippe runter oder sowas und wir gucken, was passiert. Genau. Also da gehen wir dann eher so ja in Richtung einer berühmten englischsprachigen Autoserie, die es nicht mehr gibt.
Okay.
Wir können ja mal Clarkson fragen, was er dazu sagen würde.
Vielleicht moderiert das ja auch. Das
ja, genau.
Okay. Bevor wir jetzt hier völlig abdriften, sage ich nochmal danke für eure Zeit. War spannend. Bin gespannt auf die Geschichte und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle die Adresse für sämtliches Feedback podcast@motorradonline.de. Da erreicht ihr uns am schnellsten. Und wir freuen uns aber auch immer über Kommentare. Und ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.